Ich habe ein Bild, was ich den Ärzten gerne nenne. Es ist wunderbar, wenn wir Speere in der Hand haben und die Speere gegeneinander richten. Da ist nur niemand mit geholfen. Der Patient bleibt auf der Strecke und wir bekämpfen uns gegenseitig. Viel sinnvoller wäre es, wir stehen Rücken an Rücken, die Speere zeigen nach draußen und zwischen uns wird der Patient geschützt.
PZ nachgefragt.
Der Podcast für das Apothekenteam.
Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Folge des PZ-Podcasts. Mein Name ist Benjamin Rohrer, ich bin Chefredakteur PZ und mir gegenüber sitzt die Abda-Präsidentin dieses Landes, Gabriele Regina Oberwiening. Schön, dass Sie da sind, Frau Oberwiening.
Ja, vielen Dank für die Einladung, Herr Rohrer.
Ich möchte mit Ihnen über ein Thema sprechen, das jede Ihrer Kolleginnen und Ihrer Kollegen in den letzten Monaten vielleicht selbst gemerkt hat, vielleicht aber auch nur in den Medien verfolgt hat. Und zwar ist das Verhältnis zu den Ärztinnen und Ärzten im Land. Ich würde es als angespannt beschreiben, weil die Ärzte in den vergangenen Wochen und Monaten sich intensiv beschwert haben über die Tätigkeiten der Apothekerinnen und Apotheker beim Impfen beispielsweise, aber auch über die pharmazeutischen Dienstleistungen. Und da würde ich zunächst gerne mal Sie als Apothekerin befragen. Sie sind ja natürlich noch in erster Linie Apothekerin in der Region Westfalen-Lippe. Und wie erleben Sie denn diese ganze Geschichte in Ihrem Berufsalltag? Haben Sie denn durch diese ganzen berufspolitischen Beschwerden der Ärzteschaft auch Probleme mit Ihren ärztlichen Kollegen vor Ort im alltäglichen Apothekenalltag? Oder sagen Sie, das kommt da gar nicht an in der Versorgungspraxis?
Die Berührungspunkte sind natürlich über den Patienten letztendlich immer und immer wieder auch dafür prädestiniert, dass es Reibungen gibt. Das ist ganz klar. Wir haben auch dazu in Westfalen-Lippe schon Umfragen gestartet. Warum funktioniert die Kommunikation zwischen Ärzten und Apotheker, Apothekerinnen häufig nicht gut? Und die Antwort auf ärztlicher Seite ist, Apotheker, Apothekerinnen rufen immer dann bei uns an, wenn wir auf dem Rezept einen Fehler gemacht haben. Das heißt also, die Erlebnisse der Ärzteschaft mit der Apothekerschaft, die zeigen mir, was ich gerade nicht richtig gemacht habe. Und die tatsächliche Kooperation, die Koordination, das Miteinander im interprofessionellen Austausch, um für die Patienten das Beste rauszuholen, um uns gegenseitig zu stärken und zu stützen in dem, was wir tun, direkt am Patienten, für das System, das wird gar nicht so deutlich. Und deswegen ist es wichtig, dass wir gerade als Apotheker, Apothekerin vor Ort viel Kontakt halten zu unseren Ärzten im Umfeld. Und da erlebe ich, wenn wir mit ihnen darüber sprechen, wenn wir offen sind, wenn wir auch außerhalb der normalen Praxiszeiten den Kontakt suchen, fragen, wie wollen wir denn das miteinander hier gestalten, dann sieht das ganz anders aus. Oder wenn man konkrete Patientenfälle hat und Hilfestellung leistet, dann sieht das ganz anders aus. Wenn man auch mal fragt, was ist denn bei euch jetzt gerade schwierig, wo drückt euch denn der Schuh? Denn so ist das mit uns Menschen. Wir drehen uns viel um uns selbst und sehen das, was uns gerade nicht gut tut oder uns gerade nicht schmeckt, was uns nicht gefällt, was wir ändern wollen. Aber was ist mit den anderen, die um uns herum sind, dort auch ihre Aufgaben erledigen? Die haben auch eine Menge Sachen, die ihnen nicht gefallen und schmecken. Und wenn man darüber in den Kontakt kommt und dann die gemeinsamen Patienten gut versorgt, stelle ich fest, dass das, was da auf der standespolitischen Ebene von den Ärzten losgetreten worden ist, in der Praxis wenig ankommt. Okay. Da ist wirklich das Miteinander gefragt und da kennt ja auch jeder Apotheker und jede Apothekerin seine Leute so drumherum. Wer ist da sehr kooperativ oder wäre es von vornherein ein bisschen schwierig?
Interessant, dass Sie sich neben diesen Problemgesprächen im Alltag über Rezeptfehler und so weiter, dass Sie sich da auch sozusagen zurückgezogenen Austausch mit der Ärzteschaft mal wünschen, auf einer Metaebene sozusagen, dass man mal fragt, Mensch, wie geht's dir gerade, welche Probleme hast du? Ist ja schon mal ein guter Hinweis an die Kolleginnen und Kollegen da draußen, der vielleicht ganz hilfreich ist. Mich würde interessieren, sind diese Beschwerden, die jetzt sozusagen in den Medienberichten auftauchen, dann wird gedroht, dass die Ärzte zum Beispiel ein Dispensierrecht fordern und die beschweren sich über eine viel zu hohe Vergütung der Apothekerinnen und Apotheker. Nehmen Sie das dann alles nur aus den Medienberichten und aus den Pressemitteilungen wahr? Oder ist das auch wirklich in Ihren Gesprächen als AKWL-Präsidentin oder in den Gesprächen als Abda-Präsidentin mit den Standesfürsten, sage ich mal, der Ärzteschaft, nehmen Sie das da auch so wahr? Sind die Ihnen gegenüber auch so unfreundlich, wie wir es in diesen Medienberichten lesen? Oder haben Sie schon noch eine gute Ebene da?
Das zu schreiben, was man so alles auf der Seele hat, ist ja oft viel leichter. Das Papier ist ja sehr geduldig. Da kann man also auch dann nochmal den Pressesprecher der jeweiligen Institution fragen, wie kann ich es denn nochmal besonders hart formulieren? Und insofern ist es natürlich im Geschriebenen immer nochmal wesentlich drastischer als im persönlichen, mündlichen Kontakt, physischen Kontakt. Letztendlich gehe ich auch rein in diese Gespräche mit der Frage auch danach, wie ist denn das, wie steht ihr denn zu dem, was ihr da geschrieben habt? Und dann kommt schon eine klare Kritik, das ging ja los beim Impfen, warum impft ihr, damit habt ihr den Rubikon überschritten.
Sonst müssen sich das immer Journalisten anhören mit dem Rubikon.
Ja, damit habt ihr letztendlich den Krieg ausgelöst. Ja. Auch sowas haben wir uns auch in einem Gespräch angehört, also sehr martialisch. Aber auf der anderen Seite wird auch erklärt, dass es natürlich so hart nicht gemeint gewesen wäre, wie das jetzt da in der Pressemitteilung stand. Allerdings müsse man schon sagen, und das ist, glaube ich, einer der wesentlichen Punkte, das ist alles viel zu teuer. Wie kann das sein, dass hier ein Gesundheitsministerium Geld verschenkt für eine Dienstleistung, die wir eigentlich nicht brauchen, weil wir machen das ja alles schon. Und dieses Missverständnis, dieses absolute Missverständnis, gilt es aufzulösen. Und das kann man an vielen Stellen tun, wenn man nochmal sagt, ihr vergleicht Äpfel mit Birnen. Ihr geht von euch aus, was ihr unter einer Medikationsberatung erlebt und selber macht. Das ist unglücklich. Wir wollten nicht, dass das Medikationsberatung heißt. Bei uns hieß es, so haben wir es eingebracht in die Verhandlungen, Medikationsanalyse. Und weil es aber immer wieder zu Komplikationen führte in der Kommunikation, auch mit der GKV, mit der Schiedsstelle, da ging es dann darum, wollen wir das jetzt nicht Medikationsberatung bei Polymedikation nennen? Und dieses Wort Medikationsberatung, das ist jetzt bei den Ärzten schon besetzt und die stellen sich vor, dass das, was sie mit den Patienten machen, auch das ist, was wir mit denen machen. Die Ärzte machen das möglicherweise regelmäßig, das ist ein wesentlich kleinerer Umfang, das hat nichts mit einer kompletten Betrachtung aller Medikationen zu tun, das ist keine Brown Bag, all das fehlt da und es kann regelmäßig gemacht werden, immer dann, wenn der Arzt wieder meint, dass es nötig wäre. Bei uns ist es festgelegt, wir können das nur einmal im Jahr machen. Das ist ein schönes Beispiel. Und was tut ihr denn da eigentlich? Das ist auch die Frage, die sich die Ärzte gar nicht vorstellen können. Die imaginieren nicht, welche Leistung von unserer Seite dahinter steht. Wenn ich zum Beispiel identifiziere, dass eine Patientin ihre Medikamente über 2 Wochen hinweg schon in solche Dosetten packt und das auf eine Fensterbank stellt, die in der Küche ist und wo das Sonnenlicht voll auf diese Dosetten strahlt und deswegen diese Patientin über Jahre nicht gut eingestellt ist, was den Bluthochdruck betrifft, und ich so etwas herauskriege, sie dann ein Medikament weniger einnehmen muss und sie dann auch gut eingestellt ist, weil jetzt nicht mehr Arzneimittel durch das Sonnenlicht und die Feuchtigkeit zersetzt werden während dieser 2 Wochen und sie deswegen eine gleichbleibende gute Dosierung hat, dann ist das etwas, was einem Arzt einleuchtet. Oh Mann, ja.
Der kann ja doch was, der Apotheker.
Das hätte ich ja nie rausgekriegt. Ich wäre gar nicht auf die Idee gekommen. Solche Beispiele, da kann ich auch meine Kollegen vor Ort nur ermuntern, sowas vorstellen. Und dann wird begriffen, dass wir nicht in Konkurrenz miteinander sind, sondern dass wir uns absolut notwendigerweise ergänzen, um die Arzneimitteltherapiesicherheit für die Menschen zu erzielen. Und wer will denn gegen so etwas sein?
Wer will seine Patienten nicht gut versorgen? Ich entnehme Ihre Antwort, die Beziehungen zur Ärzteschaft auf berufspolitischer Ebene sind nicht ganz eingeschlafen, Sie reden also noch miteinander.
Auf jeden Fall, ich suche auch natürlich die Gespräche. Es ist ja nicht so, dass wenn ich so etwas lese, dass ich das dann einfach annehme, übernehme und zur Tagesordnung übergehe, sondern das löst ja hier auch bei uns in Berlin eine ganze Kaskade von Aktivitäten aus. Dann gehe ich in Schreiben oder in SMS-Kontakte zu den Ärzten, zu den verschiedensten Berufsvertretungen auch der Ärzteschaft um hier im Dialog, das ist immer richtig, nur wer redet, dem kann geholfen werden. Im Dialog versuchen wir dann, uns wieder ja letztendlich zusammenzubringen.
Okay, spannender Einblick in die Aktivitäten einer Abda-Präsidentin. Ich würde gerne nochmal zurück zur pharmazeutischen Dienstleistung. Sie haben das in einem Nebensatz erwähnt, dass es da aus Ihrer Sicht mehr zu einer Ergänzung kommen sollte von apothekerlichen und ärztlichen Aktivitäten. Aus anderen Ländern ist das bestens bekannt, dass Apotheker und Ärzte mehr zusammenarbeiten, auch insbesondere, weil sich die Ärzte die Entlastung wünschen. Mit welchen Argumenten gehen Sie denn an die Politik und an die Ärzteschaft ran und sagen, Mensch, wenn wir zusammenarbeiten, könnten wir viel stärker sein für die Patienten und wir könnten euch entlasten? Wie versuchen Sie, sowohl Politik als auch Ärzteschaft davon zu überzeugen?
Mit solchen Beispielen, wie ich sie gerade eben schon genannt habe. Und wir haben auch, nachdem ja eine KV hier aus einem westlichen Bundesland den Minister mit einem offenen Brief aufgefordert hat, den Apothekerinnen und Apothekern diese pharmazeutischen Dienstleistungen wiederzunehmen, haben wir auch den Minister angeschrieben, natürlich nicht in einem offenen Brief. Und so versuchen wir natürlich auch Vertrauen weiterzubilden und vor allen Dingen nicht in einem offenen Brief, um nicht, so wie das eben die Ärzteschaft dann tut, das Vertrauensverhältnis der Patientenschaft in unser System zu zerrütten. Das ist ein unfassbares Risiko und das müssen sich die Ärzte, die so nach draußen gehen, wirklich gefallen lassen. Warum zerstört ihr ein wirklich wichtiges Vertrauen in das System? Und wenn Sie sich bitte den Koalitionsvertrag anschauen, da steht es ja auch nochmal ganz klar drin, die Ausweitung der pharmazeutischen Dienstleistungen der Apothekerinnen, Apotheker oder der Apotheken vor Ort, ja, das ist genau der richtige Weg. Und diese interprofessionelle Zusammenarbeit, darauf kommt es an, wenn Sie mit den Krankenkassen sprechen. Auch das habe ich vielerorts getan. Auch da wird gesagt, ja, wir brauchen diese interprofessionelle Zusammenarbeit. Das spart auch Geld und es spart vor allen Dingen Leid. Und wenn ich mir vorstelle, dass wir hier mit der Ärzteschaft gemeinsam den Weg beschreiten, dann wird das sowohl zum Gewinn der Ärzte als auch zum Gewinn der Apotheken, aber vor allen Dingen zum Gewinn der Patientinnen und Patienten sein können. Ich habe ein Bild, was ich den Ärzten gerne nenne. Es ist wunderbar, wenn wir Speere in der Hand haben und die Speere gegeneinander richten. Da ist nur niemand mit geholfen. Der Patient bleibt auf der Strecke und wir bekämpfen uns gegenseitig. Diejenigen um uns herum können also leicht zustechen und können ganz neue Systeme etablieren, weil wir die ganze Zeit mit uns beschäftigt sind. Viel sinnvoller wäre es, wir stehen Rücken an Rücken, die Speere zeigen nach draußen und zwischen uns wird der Patient geschützt. Das ist das richtige Bild. Und nur das Bild hat eine echte Chance auf Zukunft.
Kommen wir von diesem Thema zum anderen Konfliktthema, nämlich den Impfungen. Das war ja das Ausgangsthema, mit dem alles losging, dieser Konflikt, weil Apotheken ein Modellvorhaben gegen Influenza impfen konnten und jetzt inzwischen das verstetigt wurde auch. Und auch Apothekerinnen und Apotheken dürfen inzwischen auch gegen das Coronavirus impfen. Da gibt es ja wirklich knallharte Studien, die ganz deutlich in anderen Ländern zeigen, die Impfquote wurde gesteigert. Wir haben vor 2-3 Tagen über eine Studie aus dem Saarland, der Universität aus dem Saarland berichtet, also unabhängige Studie natürlich, dass die Zahl der Impflinge, der Influenza-Impflinge im Vergleich zwischen 21/22, die beiden Influenza-Saisons sozusagen, die Zahl der Apothekenimpfungen sich verdoppelt hat. Ja, das heißt also, dass es wirklich Erfolg hat, diese Apothekenimpfung. Die Frage an Sie ist, warum glauben Sie, ist in Deutschland diese Skepsis der Ärzte gegenüber den Leistungen der Apotheken viel größer als in anderen Ländern? Was ist in Deutschland da anders?
Wir haben in Deutschland ein sehr, sehr stark arztzentriertes Gesundheitswesen. Und wer im Zentrum steht, möchte natürlich auch gerne im Zentrum stehen bleiben. Und ich bin Verfechter, dass der Patient und dass die Patientin im Mittelpunkt, Zentrum des Gesundheitswesens stehen sollen. Und wenn wir uns darauf besinnen, dass wir für die das Beste rausholen wollen, dann muss ich mir keine Sorgen machen, dass ich vielleicht aus dem Zentrum herausrutsche und möglicherweise ich meine Interessen nicht mehr so gut vertreten kann. Ich glaube, dass das ein Trugschluss ist, dass man im Zentrum stehen muss, um die Interessen gut zu vertreten. Ich glaube, die Sinnhaftigkeit dessen, was ich da tue, das muss ich der Gesellschaft deutlich machen. Und wenn wir uns zusammentun, nicht über unsere Unterschiede nachdenken, sondern über unsere Gemeinsamkeiten nachdenken, was wir gemeinsam für Gesellschaft und Patientenschaft tun können, dann wird man auf uns hören. Und vielleicht darf ich einfach die Ärzteschaft immer wieder einladen, dass wir gemeinsam die Dinge voranbringen und dass das kein hinterhältiges Gemeinsam ist, sondern ein ehrlich gemeintes Gemeinsam ist. Wenn natürlich ein Kuchen eine bestimmte Größe nur hat und der Kostendruck groß wird, dann ist der Reflex schnell da, dass jede Berufsgruppe an sich denkt und sagt, okay, bevor ich was von meinem Kuchenstück abgeben muss, sollen es doch lieber die anderen tun müssen. Also muss ich gegen die anderen opponieren und die vielleicht auch degradieren oder die in die Ecke stellen, weil die braucht man ja nicht so dringend wie uns. Und das ist, glaube ich, ein großes Thema bei uns in Deutschland, dieser Kostendruck. Und da, glaube ich, können wir gemeinsam was entwickeln, was mehr Effizienz dann schafft.
Letzte Frage zu diesem Thema, Frau Overwinning. Viele Apothekerinnen und Apotheker da draußen fragen sich natürlich, ich möchte nicht, dass das Verhältnis zu meinem Arzt oder zu meiner Ärztin vor Ort schlechter wird. Was unternehmen Sie als AKWL und aber auch als Abda-Präsidentin, die ja für die Beziehung zu anderen Heilberufen auch zuständig ist? Was unternehmen Sie, damit diese Beziehung nicht noch schlechter wird und sich vielleicht sogar noch mehr in die Vor-Ort-Versorgung auswirkt? Was unternehmen Sie, damit diese Beziehung wieder besser wird und damit die Kollegen vor Ort wieder gestärkt oder vielleicht sogar noch besser in die interprofessionelle Zusammenarbeit kommen?
Das sind ganz, ganz viele Tätigkeiten, die wir da an den Tag legen. Dass ich Einladungen ausspreche zu Veranstaltungen, die wir praktizieren, aber umgekehrt sehe ich auch, dass ich viel eingeladen werde zu ärztlichen Veranstaltungen und da gehe ich dann auch hin und suche den Dialog oder auch gerade hier eben im politischen Berlin gibt es viele Veranstaltungen, wo man sich treffen kann und dann wiederum das Gespräch finden kann. Das versuche ich und da werde ich auch eingeladen. Auch das freut mich jetzt zum Beispiel gerade ganz besonders nochmal in Münster. Dort bin ich eingeladen zum 26. November in die Kammerversammlung der Ärztekammer Westfalen-Lippe. Da werden wir viel diskutieren können und da bin ich auch sicher, dass wir da wieder die Wogen glätten können. Wir machen zusammen Projekte mit der Ärzteschaft. Zum Beispiel, wie sieht das aus mit mehr Apotheker, Apothekerinnen auf den Stationen? Das ist ein Projekt, was wir zusammen auch mit der Ärzteschaft in Nordrhein-Westfalen und mit der Krankenhausgesellschaft gestartet haben. Also diese Projekte, die laufen und da bin ich von überzeugt, dass die Ärzteschaft dankbar ist, dass wir das hier gemeinsam auf den Weg bringen können. Und jeder Kollege, jede Kollegin vor Ort kann, glaube ich, ganz, ganz viel dazu beitragen, indem sie auch in den direkten Kontakt geht.
Okay, dann wünsche ich Ihnen dabei viel Erfolg, dass Sie auch gehört werden und danke Ihnen, dass Sie hier waren, sich die Zeit genommen haben, in erster Linie für Ihre Kolleginnen und Kollegen und ja, auch danke aus Sicht der PZ. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.
Ja, vielen Dank, Herr Rohrer. Tschüss.
Tschüss.
PZ nachgefragt.
Der Podcast für das Apothekenteam.